2 Tage vorher war ich noch in Burgund, das habt ihr in der letzten Folge gehört oder ihr könnt es auch mal nachhören. Mein Gaumen war also noch ganz auf große Pinus eingestellt, als ich in Mainz in der Rheingoldhalle stand, auf der VDP Mainzer Weinbörse. Ich war lange nicht mehr da und ich habe euch in einer der letzten Folgen schon erzählt, ich hatte mich richtig drauf gefreut. Auf das Wiedersehen mit Kolleginnen und Kollegen, mit Winzerinnen und Winzer. Im Grunde ist so eine Weinbörse ein großes Klassentreffen, allerdings eher im Leistungskurs Wein. Und wie bei jedem Klassentreffen ging es am Ende nicht um die Noten, es ging um die Menschen. Genau da nehme ich euch heute mit hin. Und durch ein paar dieser Begegnungen, keine Verkostungsprotokolle, Menschen, die dahinter stehen. Ich bin an dem Tag ziemlich direkt und zielstrebig auf den Stand von Alexander Stodden zugegangen. Und das hatte einen Grund. Mit dem Burgundmaßstab noch im Mund wollte ich zu Alex, dessen Weine mich durch meine gesamte Zeit in der Gastronomie begleitet haben. Und während wir probierten, erzählte mir nebenbei, dass er den Podcast hört, dass er meinem Status folgt. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass er bestens informiert war, dass wir die ganze Zeit in Verbindung geblieben sind, ohne es voneinander zu wissen. Wir hatten uns lange nicht gesehen, ich hatte die Weine lange nicht probiert und wir hatten auch lange nicht gesprochen. Ich kaufe ja längst nicht mehr aktiv ein und trotzdem war da nichts abgerissen. Es lief nur über andere Wege. Über ein Bild, über eine Folge, über einen Status. Das hatte ich ehrlicherweise gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und wenn dir einer der besten Rotweinwinzer Deutschlands sagt, dass er dir folgt, dann macht das was mit mir. Ein bisschen Stolz, ehrlich gesagt, und vor allem Demut. Denn was da zählt, ist nicht, dass ich Kundin war, sondern dass das, was wir früher zusammen gestaltet haben, offenbar weiterträgt. Im Glas hatte ich an dem Tag den Spätburgunder JS, den Rechtsspätburgunder als Ortswein und erste Lage Dernauer Hartberg. Und ich sag's hier an dieser Stelle ganz klar, dass diese Weine für mich zum Besten gehören, was wir an Roten in Deutschland anbauen. Weshalb ich sie auch heute noch gerne meinen Kunden empfehle. Dazu kommt, dass ich nach der Flutkatastrophe das Ahrtal unterstützen wollte. Und für mich heißt das ganz konkret, die Weine in die Gläser zu bringen und von ihnen zu erzählen. Zum Schluss kam dann noch einer meiner Lieblingsweine vom Weingut Jean Stodden, nämlich der Blanc de Noir aus 2025 in diesem Fall. Der kam auch noch ins Glas. Also kein roter, sondern ein Refresher, wie wir sagen. Und der hat den Gaumen einfach für alles, was da jetzt kommt, freigemacht. Ich fange bewusst mit dieser Geschichte an, weil dieser erste Stand schon alles enthielt, worum es an diesem Tag ging. Diese Verbindung war längst da, bevor ich ein Wort gesagt hatte. Und sie war nicht da, weil ich Kundin bin, sondern weil über Jahre etwas gewachsen ist, das hält, auch wenn man sich lange nicht sieht. Der zweite Stand, in dem ich länger bleibe, ist der von Jochen Beurer. Und auch da ist eine Verbindung, die schon lange hält. Jochen war damals eine echte Entdeckung für mich zu meinen Zeiten in der Schwarzwaldstube. Und zwar nicht für Rotwein, was man in Württemberg oder bei Württemberg vielleicht vermuten würde, sondern für seine Weißweine. Für diese klaren, sehr präzisen Rieslinge, die er macht. Wie lange ich Jochen schon kenne, das rechne ich ehrlich gesagt nicht in Jahren. Wir rechnen nämlich in Stupsis. Stupsi hieß damals der Hase der Familie, mit denen die Kinder gespielt haben, als ich das erste Mal auf dem Weingut war. Und das Tragische an Hasen ist ja, dass sie mit der Lebenserwartung es nicht so genau nehmen. Es gab über Jahre also schon eine ganze Reihe Stupsis, einer nach dem anderen und jeder neue Stupsi markiert sozusagen ein neues Kapitel unserer Bekanntschaft. Bei welcher Nummer wir inzwischen sind, darüber sind Jochen und ich uns bis heute nicht einig. Das gleichen wir jedes Mal aufs Neue ab, wenn wir uns sehen und kommen jedes Mal auf ein anderes Ergebnis. Ich finde es trotzdem schön, dass wir unsere gemeinsame Zeit nicht in Jahren zählen, sondern in Stupsis. Die Frage ist dann nicht, wie lange haben wir uns nicht gesehen. Die Frage ist, wie viele Stupsis liegen dazwischen. Was diese Zeitrechnung für mich an dem Tag aber so greifbar gemacht hat, war Adrian. Adrian ist Jochens Sohn. Er ist heute im Weingut und unterstützt seinen Vater. Und ich kenne ihn, seit es Stupsi gibt, seit der allerersten Generation. Damals war er das Kind, das mit dem Hasen im Hof gespielt hat. Und jetzt steht er hinter dem Tisch, schenkt seine Weine ein. Da kann man sagen, dass wir älter geworden sind und das ist keine traurige Feststellung, sondern eine schöne, weil man miterlebt, wie aus einem Kind ein Winzer wird. Und genau das, was bei Jochen und mir die Jahre machen, das macht dieses Weingut auch mit dem Wein. Seine Weine, die Weine von Adrian und Jochen brauchen Zeit, vor allem, also die Rieslinge brauchen Zeit. Geben auch oft nicht alles im ersten Moment preis. Manchmal braucht es einen ganzen Abend. Sie öffnen sich über einen Abend, über Jahre. Und ich kann euch versprechen, wer die Geduld hat, wird belohnt. Mein Favorit an dem Tag, und das ist bei ihm wirklich schwer, war der 2023er Riesling Schiffsandstein. Und wer nochmal über einen großen Riesling von ihm nachlesen möchte, es gibt das Buch, ist so ein bisschen so ein Paradewerk für uns Sommeliers, das große Buch der Rieslinge. Und da gab es, glaube ich, ein 2001er Riesling Spätlese von ihm, der es in dieses Buch, also in diese großen Rieslinge der Welt geschafft hat. Und genau dieser Gedanke, dass guter Wein Zeit braucht, hat mich an dem Tag noch zu einer Begegnung geführt, über die ich unbedingt mit euch sprechen will. Denn wenn Wein mit den Jahren gewinnt, dann stellt sich ja eine ganz praktische Frage. Reife kostet. Das ist immer das, was ich predige, was ich auch gelernt habe im Einkauf. Die Flaschen liegen jahrelang im Keller. Das Geld liegt praktisch nebenan. Lagerkosten, gebundenes Kapital. Die Frage ist also nicht, ob reifer Wein besser wird, sondern wer diese Zeit eigentlich finanziert. Und diese Frage, dass Wein Zeit braucht, hat sich an dem Tag dann von ganz allein weitergesponnen. Denn als ich bei Desiree Schröder vom Weingut Losen stand, war genau das plötzlich Thema. Ohne dass ich es irgendwie bewusst gesucht hätte, aber es spukte ja in meinem Kopf. Wir waren uns sofort einig, dass viel zu viel Wein viel zu jung getrunken wird. Und das ist keine Beobachtung, die nur auf Losen zutrifft, sondern ehrlicherweise trifft das oder war das Gespräch bei fast jedem Winzer, an dessen Stand ich an diesem Tag war. Es ist eine Herausforderung, die mir immer wieder begegnet und ich bin fest davon überzeugt, dass es diese Reife braucht, um den Weinen gerecht zu werden und um beim Gast überhaupt erst Begeisterung auslösen zu können und auch erst diese Begeisterung zu erzeugen. Und aus diesem Einvernehmen heraus sind wir auf einen Gedanken gekommen, der eigentlich zu groß ist für ein Messegespräch. Beziehungsweise, ich muss es korrigieren, Desiree hat ihn schon gedacht. Und wir haben darüber gesprochen. Wenn reife Weine das Ziel sind, dann muss ja jemand diese Reife finanzieren. Jemand muss die Jahre im Keller tragen. Und die Frage ist, wie Winzer dafür eine Lösung finden können. Desiree hat gesagt, dass sie diese Herausforderungen annehmen und unterstützen will. Und das nehme ich ihr zu 100% ab, weil sie zu den Menschen gehört, die solche Dinge wirklich zu Ende denken. Was ich an Desiree Schröder so schätze, ist das, was sie über die Empfehlung hinaus mitbringt. Sie ist ehrlich, offen und direkt. Sie kennt die Winzerszene und die Weine wie ihre Westentasche. Und genau deshalb kann sie auch mal kritisch sein. Sie ist immer wertschätzend, aber klar. Aber sie bleibt nicht beim Wein. Sie denkt weiter in Lösungen für ihre Kunden. Wie bringt ein Haus seine Weine an die Gäste? Wie macht es sie attraktiv? Und das gilt nicht nur fürs Glas, sondern auch bei ganz anderen Themen. Das ist ein dienstleistungsorientierter Blick mitten aus der Weinszene heraus und der kommt meinem Blick als Gastgeberin sehr nah. Nur aus einem anderen Kontext. Und genau das macht eine Empfehlung von ihr noch wertvoller. Die Weine von Dr. Losen waren übrigens wie seit vielen Jahren verlässlich auf absolutem Spitzenniveau und mein Favorit war der Öziger Würzgarten, ein Riesling von alten Reben aus dem Jahr 2024. Ich mag diese Exotik, diese besondere Aromatik, die der Würzgarten als Lage mitbringt. Und das ist für mich eine ganz eigene Handschrift im Glas. Und natürlich gehe ich bei Desiree nicht weg, ohne nach einer Empfehlung zu fragen, nach einer Entdeckung auf dieser Weinbörse. Desirees Tipp war Josef Mehls aus Trittenheim an der Mosel. Ich glaube, die waren zwei Stände weiter. Und ich gebe zu, dass ich dort vorher noch nie bewusst am Stand gestanden hatte. Und das ist ja das Schöne an so einer Empfehlung von jemandem, dem man vertraut. Du landest bei jemandem, den du selbst nie auf dem Zettel gehabt hättest. Ich wollte einen Querschnitt durch die Kollektion und habe mich einfach führen lassen. 3, 4 Weine, einer davon ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Die Magna Carta, ein Riesling aus der großen Lage und sehr ehrfurchtigen Lage Trittenheimer Apotheke, der im Barrique greifte. Und im Gedächtnis geblieben ist er mir aber nicht nur wegen des Weines, sondern wegen der Art, wie der Winzer von ihm erzählt hat. Er war ehrlich, er hat gesagt, dass das herausfordernde Jahre hinter ihm und dem Weingut liegen und gleichzeitig war da ein Stolz zu spüren, seinen Weg gefunden zu haben. Auch gegen die Stimmen, die anfangs die Nase gerümpft haben. Wir reden hier von Riesling im Barrique. Das war an der Mosel lange fast Ketzerei und auch ich stehe dem Ganzen skeptisch gegenüber. Aber er hat gespürt, dass es zu ihm passt und zu seinem Weingut und dann hat er es einfach durchgezogen. Und das finde ich mutig und verdient meinen vollsten Respekt. Ich war an dem Stand erstmal skeptisch, das gebe ich zu. Denn ich stehe Holzeinsatz generell eher zurückhaltend gegenüber, gerade beim Riesling. Und dann wurde ich überrascht. Der Wein bringt wahnsinnig viel Substanz mit. Eher würzige als fruchtige Noten. Eine tolle Cremigkeit. Und was ich nicht gefunden habe, waren diese aufdringlichen, störenden Barriquetöne, die ich befürchtet hatte. Ich gehe davon aus, es sind burgundische Fässer mit französischer Eiche und ich vermute fast, dass es keine Erstbelegung mehr ist, sondern schon genutzte Fässer waren, weil das Holz so fein eingebunden war und es so wenig im Vordergrund stand. Ich bin sicher, dieser Wein braucht Zeit und das ist ganz sicher, dass es ein spannender Begleiter wird. Zum Essen, zum Käse, zu verschiedenen Gerichten. Mit dem muss man sich auseinandersetzen, aber er hat es auch verdient. Was ich von diesem Stand mitgenommen habe, ist eigentlich dasselbe, was schon bei den anderen gespürt hatte. Den Mut zur eigenen Handschrift wird am Anfang selten jemand belohnen, aber er trägt weiter als jede Anpassung. Eine Station an diesem Tag will ich euch noch erzählen und sie führt das, worüber ich hier die ganze Zeit spreche, eigentlich zu Ende. Am Stand von Dönhoff an der Nahe hat die Verkostung Amelie Frick gemacht und das war wieder eine alte Verbindung. Amelie ist die Tochter von Karl-Henrik Frick, einem Winzer und Bekannten, mit dem wir den ein oder anderen feuchtfröhlichen Abend an der Nahe verbracht haben. In seinem Weinberg, manchmal auch beim Essen im Restaurant Hermannshöhle. Amelie ging damals noch zur Schule und heute steht sie für das Weingut Dönhoff hinter dem Tisch. Ich glaube seit fast 5 Jahren. Sie hat mich nicht sofort erkannt und ich sie ehrlich gesagt auch nicht gleich einsortiert. Aber während wir probierten, stellten wir beide fest, dass sich das hier irgendwie vertraut anfühlt. Und dann kam bei ihr der Moment, in dem es Klick gemacht hat. Du bist doch die, die damals thailändisch bei uns zu Hause gekocht hat. Und ja, das war ich. Was wir damals dazu getrunken haben, war ein Riesling vom Weingut Dönhoff. Und genau dieses Haus ist heute ihr Arbeitgeber. Sie hat die Verkostung mit mir gemacht, sehr, sehr professionell. Und ich bin ziemlich sicher, dass sie den gereiften Schatz, eine 2010er Niederhäuser Hermannshöhle Riesling Spätlese, auch ein kleines bisschen wegen dieser alten und offenbar positiven Erinnerungen ins Glas bekommen habe. Das ist etwas, das ich von früher gut kenne. Als ich selbst noch hinter den Weinständen auf der Weinbörse stand und ausgeschenkt habe, gab es auch immer die sogenannten Bückwaren, die Bückweine. Die guten Flaschen für ausgesuchte Gäste oder wie der Grieche sagt, für die guten Freunde. Und in dem Gespräch oder auch im Nachgang an die Mainzer Weinbörse ist mir noch eine Geschichte aus dem Jahrgang 2024 begegnet, die mich sehr bewegt hat. 2024 war ein Frostjahr. Die Spätfröste im April haben an der Nahe einen großen Teil der Dönhoff-Ernte damals vernichtet. Und was dann passiert ist, erzählt mehr über diese Branche als jede Marktanalyse. 2 andere Häuser, Wittmann aus Rheinhessen und Bücklin-Wolf aus der Pfalz, haben Dönhoff, dem Weingut Dönhoff, Trauben aus ihren Spitzenlagen überlassen. Das Team vom Weingut Dönhoff ist selbst rausgefahren und hat gelesen. Der Ausbau lief im eigenen Keller und am Ende standen 3 Ortsweine in der Flasche, die es ohne diese Geste nie gegeben hätte. Das Schönste an dieser Geschichte ist, wo sie ihren Anfang nahm, nämlich auf der Mainzer Weinbörse. Cornelius Dönhoff hat von Wittmanns Angebot nämlich genau hier in Mainz oder dort in Mainz auf der Weinbörse erfahren. Auf genau der Messe, über die ich hier die ganze Zeit erzähle. Eine Veranstaltung, auf der von außen verkauft und eingekauft wird, ist in Wahrheit der Ort, an dem so eine Geste überhaupt erst entstehen kann, weil die Menschen sich dort begegnen. Und das brauchen sie gerade, denn die Lage ist nicht einfach. Der VDP hat für 2025 einen Gesamtabsatz von rund 33,5 Millionen Flaschen vermeldet, nach 35,7 Millionen Flaschen im Jahr davor. Also die Zahl ist sinkend. Der Markt ist unter Druck, das spüren wir alle, und die Kosten steigen. Viele Winzer, mit denen ich gesprochen habe, reden aber trotzdem nicht von Krise, sondern von einem sogenannten Strukturwandel. Und sie meinen damit, dass der Markt mehr Präsenz verlangt, mehr Beziehungspflege. Und wenn ich an Dönhoff denke, dann ist die Antwort auf diesen Druck nicht mehr Marketing. Die Antwort sind genau solche Gesten, wie das Weingut Dönhoff sie auf der Messe erfahren hat. Wenn ich an diesem Tag in Mainz zurückdenke, dann waren es nicht die Weine, die mich nach Hause begleitet haben, so gut sie auch waren. Es waren die Menschen wie Alexander Stodden, der den Podcast hört, Jochen Breurer, mit dem ich die Zeit in Stupsis rechne, Desiree Schröder, die mich weiterschickt, ohne zu rechnen, Amelie, die irgendwann den Kopf hebt und sagt, du bist doch die, und viele weitere Begegnungen mit Karin, mit Silvio als Sommelier-Kollegen. Und in jeder dieser Begegnungen lag dieselbe leise Erkenntnis. Ich stehe nicht mehr jeden Abend im Restaurant und ich schreibe auch keine Weinkarten mehr für mein eigenes Haus. Wein ist nicht mehr mein täglicher Fokus und ich bin auch nicht jedes Jahr auf eine dieser Messen. Und trotzdem fühlt es sich gut an, noch dazu zu gehören. Über die Jahre habe ich an vielen Türen geklopft und ich habe auch für die einen oder den anderen solche Türen geöffnet. Aber was am Ende bleibt, sind nicht die Türen. Was bleibt, sind die Menschen dahinter. Und dafür war ich auf dem Heimweg und bin ich auch heute noch von Herzen dankbar. Aber ich will euch nicht als schönes Gefühl mitgeben, sondern als etwas, was ihr gebrauchen könnt. Denn diese Beziehungen sind nicht vom Himmel gefallen. Sie sind an ganz normalen Abenden entstanden, an denen niemand daran gedacht hat, etwas aufzubauen. An einem feuchtfröhlichen Abend im Weinberg an der Nahe. An einem thailändischen Essen in einer Winzerküche. An einem Stand auf der Börse, an dem ich jemandem die gute Flasche von unter dem Tisch eingeschenkt habe, weil ich ihn einfach mochte. Und das ist mein Royal To-Go für heute. Die Beziehung, die dich in 10 Jahren noch trägt, baust du jetzt. Nicht auf dem Netzwerkevent mit Visitenkarte, sondern an dem ganz normalen Abend, an dem du dir Zeit nimmst für einen Menschen, obwohl gerade nichts davon abhängt. Also pflege deine Beziehungen, wenn du sie nicht brauchst. Dann sind sie da, wenn es darauf ankommt. Und wenn wir schon beim Weiterempfehlen sind an dieser Stelle, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt sie gern weiter. Schickt sie jemanden, der sie hören sollte und abonniert Kirsch Royal, dann verpasst ihr keine Folge. Das nächste Mal nehme ich euch mit in die Champagne. Aber ihr ahnt es schon, das ist eine weitere Geschichte aus meiner kleinen Miniserie, aus meinen Tankstellen zum Thema Wein. Bis dahin wünsche ich euch, bleibt neugierig, bleibt Gastgeber und vergesst nicht, ab und zu jemanden die gute Flasche einzuschenken. Einfach so.